Re,
Vulva,
Zion.
Hier reden wir mit und über Frauen. Über ihre Belange,
ihre Unterdrückung,
ihr Begehren,
ihre Schwierigkeiten,
ihre Kämpfe
und ihre Erfolge. Re,
Vulva,
Zion.
Und dann sehe ich Mädchen, die sind so, also so direkt in dem, was sie ausdrücken, ne? Und so, so klar und so, so lebendig. Und wenn ich denke, wie die früher gedeckelt wurden, ne? Speziell als Mädchen. Und dann sind sie da junge Frauen und drucksen rum, wenn sie mal ein offenes Wort sagen sollen und haben solche Scham und solche Mühe, sich auszudrücken, das ist so traurig, ne?
Frau, Mutter, Wissenschaftlerin. Das Ringen um Möglichkeiten. Gespräch mit einer Vorkämpferin. Eine Sendung von Marlene Weck, Anna-Julia Seiger und Charlotte Trippold. Ludmilla Müller war Vorkämpferin für uns und ist eine der Frauen, denen wir verdanken, dass wir uns heute anderen Forderungen widmen können und nicht mehr beispielsweise dort stehen, wo sie sich plötzlich wiederfand, als sie als Studentin ein Kind bekam. Sie ist eine jener Frauen, die sich nicht damit abfinden wollten, dass sie zwischen Muttersein und Beruf wählen mussten. Sie gründete deshalb den Berliner Aktionsrat für Frauen mit. Dieser war Teil des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, kurz SDS. Auch dort stellten sich ihr natürlich patriarchale Strukturen in den Weg. Später baute sie die Kinderläden in Berlin mit auf und arbeitete wissenschaftlich zu Themen von Mutterschaft und Kindheitspädagogik. In einer Stunde Gespräch blicken Ludmilla Müller und Anna-Julia Seiger auf viele Jahrzehnte des Frauseins und Mutterseins zurück. Sehr genau und kritisch beobachtet Ludmilla Müller von jeher, wie Frauen und Kinder in unserer Gesellschaft behandelt werden. Und denkt darüber nach, was das über unsere Gesellschaft und unsere Werte aussagt. Die Gleichzeitigkeit von Berufstätigkeit und Muttersein war auch der Grund, dass sich die Wege von Ludmilla Müller und Anna-Julia Seiger gekreuzt haben. Wie es dazu kam, erzählt Anna-Julia Seiger zu Beginn des Gesprächs.
Sehr schön, weil ich auf der Suche war, in der Corona-Zeit für mein Homeoffice einen anderen Ort zu haben als das beengte Zuhause, wo es keinen abtrennbaren Raum für das Arbeitszimmer gab und ich auch einfach Lust hatte, wieder auf einen kleinen Arbeitsweg, morgens raus, abends zurück, die Sichtbarkeit meiner Arbeit auch, dass ich nicht am selben Ort, wo ich arbeite, auch esse und Hausarbeiten mache. Und dann habe ich ein Inserat gemacht, ein Studierzimmer gesucht in der Zeitung und die haben sich gemeldet als eine der ersten. Es war Ostersamstag und der Tag, an dem ich erfahren habe, dass ich schwanger bin. Und das war natürlich noch ganz geheim.
Ja.
Und dann haben sie mir die Bibliothek ihres verstorbenen Mannes gezeigt, einen Schreibtisch freigeräumt, schöner Raum mit Blick auf den Schönberg in Freiburg. Und bis auf die Elternzeitpause von der Lohnarbeit komme ich nun eigentlich jede Woche. Genieße die Ruhe, genieße den Austausch mit ihnen.
Ja. Ja, und für mich ist es schön. Ja, für mich ist es auch schön. Ja, ich heiße Ludmilla Müller. Als ich geheiratet habe, musste man immer den Namen noch des Ehemanns annehmen. Und ich finde, Ludmilla Müller fand ich nie passend. Da kann man auch drüber lachen, weil es so komisch klingt, aber so ist jetzt mein Name. Ich bin 1935 geboren, das heißt, ich bin jetzt 87 Jahre alt. Ja, eine alte Frau, würde ich sagen. Und was auch zur Folge hat, dass ich mich schon vermehrt auch mit Lebensende auseinandersetze, befasse, Gedichte darüber lese. Ja, also es ist schon eine besondere Zeit im Leben. Und mein Mann ist vor mir gestorben, den ich zum Glück zu Hause gepflegt habe. Ich glaube, dass ich immer eine lebenszugewandte Frau war. Auch als junge Frau war ich sehr unternehmungslustig, sehr auch zärtlichkeitsbedürftig. Und ich habe studiert, ich habe als alte Frau Theater gespielt, ich habe Clown gespielt für Kinder, was alles Dinge sind, die mir liegen. Und lebe jetzt aber alleine, was mir nicht leicht fällt und von dem ich auch glaube, dass es so bleiben wird, solange ich lebe. Aber es ist eine Aufgabe für mich, damit zurechtzukommen und Dinge zu finden, die trotzdem schön sind. Und dazu gehört immer der Austausch mit anderen Menschen.
Ja, der Austausch, dem steht der Altersunterschied nicht entgegen.
Nee, das stimmt, ja.
Ja, ich habe eigentlich direkt eine Frage. Und zwar haben Sie ja die Kinderläden in den 1970er Jahren in Berlin mitbegründet. Was waren denn die Kinderläden?
Die Kinderläden waren keine Läden, wo Kinder verkauft werden, sondern sie waren in Räumlichkeiten in Berlin, kleine Wohnungen, manchmal waren es auch von kleinen Geschäften, leerstehende Räume, meistens Parterre, die nicht so gefragt waren und die man für relativ wenig Geld mieten konnte. Und wir aus unserer Frauengruppe in Berlin waren auf der Suche nach solchen Räumen, wo wir eine andere Art von Kinderbetreuung etablieren konnten. Es war zunächst völlig ohne professionelle Leute, die also eine Ausbildung als Erzieher hatten, sondern es war geteilte Arbeit von Frauen. Sogar manchmal waren Väter dabei, aber am Anfang fast gar nicht, die sich dann abgewechselt haben in Betreuung von Gruppen. Und da in den 68er Jahren in der Studentenbewegung die Sozialisation in dieser Gesellschaft als Thema angefangen hat, eine ganz große Rolle zu spielen, da wurde auch viel Literatur gelesen, hat dieses Kinderladenprojekt ziemlich schnell auch allgemeinere Aufmerksamkeit bekommen und da haben sich natürlich auch Männer interessiert, also gerade in der Soziologie. Ich habe damals angefangen, Soziologie zu studieren. Ich sage jetzt angefangen, weil es mein zweites Studium war und ich das erste wegen Schwangerschaft nicht ganz zu Ende bringen konnte. Also Soziologie, und da war eben auch das ein wichtiges Thema, neue Form von Erziehung, anti-autoritäre Erziehung, ich setze das jetzt mal in Anführungsstriche. Also das war sehr verbreitet in der Bewegung und von daher kamen auch viele Nachfragen, auch Leute, die sagten, oh, da würde ich aber mein Kind auch gerne hingehen, wie geht denn das? Und ich will mich auch da beteiligen und so. Ja, also das ist, warum es diese Kinderläden gab. Und die Vorstellung war, eine andere Erziehung, dabei muss man wirklich, also muss ich betonen, weil ich das am eigenen Leib als Mutter vom kleinen Kind so erlebt habe, die Erziehung damals in Deutschland war noch wirklich, also die war undiskutabel. Also die war wirklich, wirklich autoritär im schlimmsten Sinne. Kinder waren dazu da, zu gehorchen. Sie durften am Tisch nur reden, wenn sie gefragt wurden. Sie wurden bestraft, sie wurden auch geschlagen. Und also das war wirklich eine Vorstellung, die besonders auch nochmal in der Nazi-Zeit eine Verstärkung erfahren hat. Im Sinne von Heldentum, also besonders die Jungen, das sollten die jungen Helden sein, die dann später auch fürs Vaterland sich geopfert haben, die durften nicht weinen, das war unmännlich und so weiter und so weiter. Also ganz viele Facetten dieser Vorstellung und natürlich kein Verwöhnen. Verwöhnen stand ganz oben in der Tabuliste, Verwöhnen ging gar nicht. Und ich hatte zum Beispiel ganz früh den Wunsch zu verwöhnen. Ich habe zum Beispiel meine Tochter, als sie schon lange laufen konnte, immer noch auf der Hüfte oft rumgetragen. So. Und sie mochte das, ich mochte das. Und wie viel Tadel ich da gehört habe. Also das Kind kann doch laufen, das soll sie laufen lassen. Na sowas, so diese Rumschlipperei, was soll das denn? Und so.
Ne? Von fremden Menschen?
Ja, oder? Von fremden. Das war Affront. Ne?
Aber das heißt, Ihre Tochter war selber dann nicht mehr in einem Kinderladen?
Nein, die war schon, als wir nach Berlin gezogen sind, kam sie gerade zur Schule.
Und war dann aber, gab es für ihr Engagement in der Kinderladenbewegung dann... Kam es aus dieser Erfahrung heraus, die Sie schon gemacht hatten mit einem kleineren Kind?
Ja,
oder gab es auch noch
das war
einen politischen Anlass? Oder?
Ja, das war ja eine Verquickung von beiden. Ne? Die Vorstellung einer anderen Erziehung war auch verbunden mit der Vorstellung, die Gesellschaft zu ändern. Es gibt ja auch Zusammenhänge, ne? Zwischen Erziehung und den Mustern, nach denen ein Land ja, sich selbst versteht.
Und war Teil von anti-autoritärer Erziehung, in Anführungsstrichen, wie Sie es gesagt haben, war davon auch Teil geschlechtergerechte Erziehung im Sinne von, es werden jetzt nicht die Mädchen anders behandelt als die Jungs oder es werden nicht bestimmte Geschlechterbilder vermittelt? War das auch ein Thema?
Ich glaube, das war nicht ganz am Anfang ein wichtiges Thema. Aber es hat sich dann sehr schnell entwickelt. Also, dass dann Eltern mit Mädchen gesagt haben, das kriegt auch, was weiß ich, einen Lastwagen oder einen Zug. Und die Jungen, die dürfen auch Puppen haben. Und naja, und auch, also, ja, auch so. Schon, das hat sich dann ganz schnell entwickelt.
Und wie haben Sie sich vernetzt, wenn Sie sagen, die Frauen, es war aus der Frauenbewegung heraus entstanden?
Also Ursprung war der Aktionsrat zur Befreiung der Frauen in Berlin. Den habe ich, zu dem gehörte ich zu den Gründungsfrauen. Und aus dem heraus, aus den Diskussionen und besonders die Gruppe von den Frauen damals, die schon Kinder hatten, das waren eigentlich die Initiative hatten am Anfang. Also, dass sie sich durch die Kinder auch gebunden fühlten, dass sie an der Bewegung, an den politischen Aktionen, an den Sitzungen abends nicht teilnehmen konnten. Und das war auch ein Hauptgrund. Ne?
Und haben Sie sich als Teil der Studentenbewegung verstanden?
Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Und da waren auch Frauen dabei, die waren im SDS gewesen. Und ich selbst war eigentlich sehr früh, aber es kam auch aus meinem Elternhaus. Also meine Eltern waren immer Sozialdemokraten und natürlich auch die Nazizeit durch. Und also ich würde sagen, ich war immer mehr am linken Rand mit meinen Überzeugungen als Mädchen. Also für mich war das schon eine Geschichte, ist klar, ich selbst war dann nicht im SDS, aber mein Mann war im SDS. Ja, das war eine enge Verbindung.
Und wie würden Sie das Verhältnis inhaltlicher Art sehen von Frauenbewegung und Studentenbewegung? Gab es da viele Überschneidungen? War das Frauenthema eins für den SDS?
Ursprünglich nein, gar nicht. Aber es gab wenige, aber es gab Frauen im SDS, die sehr couragierte Frauen waren. Sehr selbstbewusst, sehr durchsetzungsfähig, sehr lautstark. Aber eigentlich im SDS, also es gab dann die komische Geschichte, dass als wir uns gegründet haben, haben wir uns im SDS-Zentrum in Berlin getroffen. Das war da, wo der Rudi Dutschke angeschossen worden ist. Ich weiß jetzt nicht genau den Straßennamen mehr. Und da haben wir uns einmal in der Woche getroffen und wir haben die Türen, weiß noch, es waren so Flügeltüren, waren Altbautüren zugemacht und die Männer durften nicht rein. Ne? Und davor waren aber die SDS-Männer. Ne? Und das war ein ganz komisches Gefühl. Die wollten so gerne wissen, was da drin passiert. Ne? Und ich kann mir schon vorstellen, dass manche Frauen auch nicht dicht gehalten haben und erzählt haben. Haben sie ja auch machen können. Ne? Aber es war Spannung. Ne? Und wenn wir dann rauskamen, dann wurden wir bedrängt und na und wie, was habt ihr denn jetzt und so. Und kommt ihr aber auf die Demo oder so oder macht dann nur euren Weiberkram oder so, ne? Auch so abfällige Bemerkungen natürlich, ne? Also das ging eigentlich erstmal überhaupt nicht zusammen. Und es hat sich dann weiter herauskristallisiert, dass wirklich die Machos in Berlin, die wirklich von sich reden gemacht haben, die Rote Pressekorrespondenz herausgegeben haben, die waren gegen diese Frauengeschichten. Ne? Das haben die völlig, also das schwächt die Bewegung. Mhm. So war das Gefühl.
Also nicht nur so Nichtbeachtung, sondern wirklich
ja.
Klare
Abwertung. Also Helge Sander und ich, wir sind dann mal zur Roten Pressekorrespondenz gegangen und haben gesagt, wir möchten gern was veröffentlichen, ne? Wir gehören auch zur linken Bewegung und hören diesen. Und das total abgebügelt. Also das Fazit dann war, ja, also wir können euch da keinen Platz einräumen, bevor ihr nicht verstanden habt, dass es einen Haupt- und einen Nebenwiderspruch gibt. Und die Frauenfrage ist einfach der Nebenwiderspruch und das lohnt sich nicht.
Wow.
Ja, das war ganz hart und knallhart und arrogant, wirklich arrogant.
Würden Sie sagen, diese Arroganz hat sich vielleicht in veränderter Form noch fortgesetzt in der Linken?
Ja, durchaus.
Bis heute?
Durchaus. Es gab natürlich immer Männer, die anders waren. Ich hatte zum Beispiel so eine. Aber es war schon, die Tendenz war Macho-Kultur, wirklich. Und interessant war auch, dass in den Kinderläden ganz schnell, nachdem das so einen gewissen Ruf bekommen hat, dann kamen plötzlich die Männer und haben sich dafür interessiert und kamen zu den Kinderladensitzungen, vielleicht weil sie auch Väter waren, vielleicht auch nicht, und mussten dann aber ganz stark ihren Beitrag dazu, was sie davon halten und wie sie sich das vorstellen müssen.
Und gibt es heute noch Kinderläden?
Ja, es gibt noch Kinderläden, aber es hat keine Bedeutung mehr, weil inzwischen haben die Kindergärten sich auch so geändert, dass, also ich habe zum Beispiel unterrichtet in einer Fachschule für Sozialpädagogik und ich habe schon meinen Senf dazugegeben, was ich mir unter so Erzieherausbildung vorstelle. Nee, heute kann man schon wirklich sehr gute Kinderläden finden. Kindergärten meine ich natürlich. Nee, aber es gibt noch so, sagen wir mal, so Ecken, wo vielleicht auch noch mal ein ganz besonderes Klima ist, wie man noch mal ganz besonders. Also ich weiß zum Beispiel die Glocksee-Schule in Hannover, das war eine Schule, die gegründet war, auch von dem Professor für Soziologie, Oskar Negt, der da sehr bekannter Soziologieprofessor war, als Versuchsschule. Und da war also wichtig, dass man die Kinder wirklich frei wählen lässt. Also was sie machen wollen, für welches Fach sie sich interessieren, dass sie heute vielleicht lieber in den Wald gehen wollen, als was zu schreiben oder zu rechnen, dass sie rausgehen können, wenn sie müde werden und wieder reinkommen, wenn sie sich wieder fit fühlen und so. Ne? Und das war ein Modell, was ich zum Beispiel nicht gut gefunden habe. Also ich fand, dass Kinder dadurch oft überfordert waren, dass sie also das, was sie gerade wollen, auch immer machen können. Und da war auch ein bisschen so, dass die Jungen nicht genug, würde ich sagen, davon abgehalten wurden, Mädchen zu ärgern. Das war ja in Schulen auch sonst sehr verbreitet, ne? Die Mädchen waren die Schwächeren. Und die wurden eben gehänselt oder gestört oder irgendwas gemacht. Und das wurde da hingenommen. Ne? Die haben zum Beispiel Mädchen meine Mülltonne eingesperrt. Und ja, ne? Also es ging manchmal für mein Gefühl wirklich zu weit. Vor allen Dingen keine wirkliche Hilfe für Kinder, die ja auch Maßstäbe brauchen. Ne, an ja. denen sie sich orientieren können. Also, aber das waren auch manchmal so Auswüchse, die es gab. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch heute noch so Ecken gibt, wo manche Eltern denken, oh, das so, sowas wollen wir, ne, für uns.
Ich finde spannend, dass heute ja immer noch eine große Diskussion gibt um genügend Kita-Plätze und Kindergartenplätze und auch ausreichend lange ja. Betreuungszeiten, damit Frauen ihrem Beruf nachgehen können und eine Karriere verfolgen können. Und wie wenig in dem Bereich eigentlich diskutiert wird, was für eine Betreuung das dann ist. Was für Rollenbilder eigentlich in dieser Zeit vermittelt werden, ja. in der die Kinder von anderen betreut ja. sind. Und inwiefern, Sie haben es kurz angesprochen, eigentlich auch in der ErzieherInnen-Ausbildung das vorkommt, ja. da eine Sensibilität zu entwickeln. Also ich glaube, da könnte auch noch viel drüber gesprochen werden und viel, viel verändert werden. Ja. Und das sehen die Eltern ja zu großen Teilen auch nicht.
Nein, das stimmt. Ja.
Was da passiert.
Nein, das sehen sie im Allgemeinen wirklich nicht, weil dafür gar nicht die Zeit ist, dass sie müssen wirklich da teilnehmen oft. Ne? Ja. Und also ich habe zum Beispiel als in Stuttgart, als wir unsere Tochter in den nächsten Kindergarten da geben wollten, da habe ich erstmal gedacht, naja, also gucken wir mal. Ne? Also ich war mal am Anfang eine Stunde da, hatte keinen schlechten Eindruck und dann wurde ich stutzig, weil unsere Tochter dann nicht mehr hingehen wollte. Also war sie 3 Jahre alt, ne? Und dann habe ich tatsächlich mal einen ganzen Tag teilgenommen. Da waren also Sachen, ein Kind hat sich in die Hose gemacht, was ja im Kindergarten, wenn sie noch klein sind, ziemlich oft vorkommt. Dann wurde eben die Hose ausgezogen, ausgewaschen, auf einer Leine im Raum, wo die Kinder waren, aufgehängt und darunter musste das Kind stehen.
Ohne Hose.
Und sozusagen im Prinzip, bis die Hose trocken ist.
Ne? An den Pranger.
Ja. Ne? Also nur mal als Beispiel, also oder ein Kind, was immer zu geredet hat und nicht reden durfte, das kriegte so ein Netz von so Orangen drin waren, ne? Das kriegte es über den Kopf gezogen. Das glaubt man gar nicht, nee, ne?
Nee.
Ja. Also das war schon. Es war schon schlimm. Also ich habe es jedenfalls als sehr schlimm empfunden und haben sie natürlich sofort rausgenommen. Und sie hatte dann so eine Kinderbande und das war ihr großes Glück. Die waren ungefähr in ihrem Alter. Die haben dann Namen für sich gefunden, die Mäckis, und haben sich auch immer angesprochen, hey Mäcki, und so machen wir das. Und dann sind die losgezogen. Und wenn es geregnet hat oder so, dann waren sie bei mir. Und dann habe ich eben Kindergarten gemacht.
Also der erste Kindergarten.
Gemalt, gebastelt und alles mir vorgelesen und so. Ne?
Unter den Studentinnen in der Studentinnenbewegung, wie viele Mütter gab es denn da? Also waren das, haben sich auch Frauen solidarisiert, die keine Mütter waren oder vielleicht noch keine Mütter waren?
Ja, das ja.
Und ja.
Also die Initiative ging von Müttern aus, aber das hat dann etliche Frauen gegeben, die sich als Frauen solidarisiert haben. Ja.
Und würden Sie sagen, Mutter sein ist eine politische Kategorie?
Das ist eine überraschende Frage für mich. Nee, das würde ich nicht sagen. Das würde ich nicht sagen. Also... Ich würde sagen, Muttersein ist eine wichtige Variante von Frau sein. Ja, aber eine, die ganz bedeutende Einschnitte für das Leben von Frauen bedeutet im Vergleich zu ihnen, wie sie vor einem Kind waren.
Thank you.
denke, es hat sich ja schon super viel verändert, aber was, glaube ich, schon noch auf eine Art ähnlich geblieben ist, dass Mütter, auch wenn sie Partner haben, die ganz viel oder zu gleichen Teilen sich einbringen.
Zu gleichen Teilen gab es damals überhaupt gab's nicht. Es gab es wirklich gar nicht.
Aber ich glaube, selbst wenn, sind die Frauen doch immer noch mehr diesem Widerspruch ausgesetzt. Ein befreundeter Vater sagte mal, ich werde quasi für meine Partnerin bemitleidet, weil sie so viel einfordert. Und sie wird für mich beneidet, weil ich so viel mache. Also es wird immer noch ungleich wahrgenommen.
Ja.
Selbst zu gleichen Teilen ist für die Frau ein, sie macht eigentlich zu wenig, und für den Mann ein, er macht viel mehr, als er müsste.
Ja, 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 das stimmt.
Also diesem Widerspruch sind sich Frauen, glaube ich, immer noch mehr ausgesetzt. Ja,
und Männer werden mehr dafür gelobt, dass sie sich einsetzen, während für Frauen findet man selbstverständlich.
Selbstverständlich.
Also ich weiß, ich habe mal eine Politikerin in Hamburg, die fand ich ganz toll, den Namen weiß ich nicht mehr, die war sehr couragierte Frau, ich glaube im Kulturbereich. Die ist dann auch mal in einer Fernsehsendung aufgetreten und hat gesagt zu irgendeinem Kollegen, und wissen Sie, wenn ich von der Arbeit komme, ich habe keinen Mann, der meine Unterhosen gewaschen hat. Aber Sie haben jemand, der Ihre Unterhosen gewaschen hat. Und das fand ich irgendwie.
Hat sie was sichtbar gemacht.
Ja, das fand ich so toll.
Mit welchem Blick schauen Sie auf heutige junge Frauen und Mütter?
Manchmal mit einem gewissen Neid, einer gewissen Wehmut. Also besonders, muss ich sagen, wenn Mütter wie Sie, wie ich es bei Ihnen erlebt habe, schwanger sind und dann die Geburt haben und wie, in was für eine behütete Umgebung so ein Winzling reinkommt und die Mutter wird gestützt, sie wird ermutigt, ihr wird geholfen. Und damals war das überhaupt nicht so. Also ich zum Beispiel, wir haben im Gartenhäuschen gewohnt, ohne fließend Wasser. Wir hatten keine eigene Wohnung, konnten wir auch nicht bezahlen. Wir waren beide Studenten. Also es hat sich nicht mal, als ich nach der Geburt nach Hause kam, war nicht meine Hebamme, die mal nach mir geguckt hat, oder gar nichts. Ne? Da wurde gleich die Windelwäsche an der Pumpe gemacht, die Mullwindeln aufgehängt und das war alles, das war, auch man konnte auch mit niemand darüber reden. Die Studenten waren ohne Kinder. Ein Klima, wo man darüber reden kann, was jetzt anders ist, wenn man ein Kind hat und was, es gab's einfach überhaupt nicht. Es gab's nicht.
Das erlebe ich auch selber als unglaublich zentral in dieser Zeit.
Ja, ja.
Es gibt irgendwie Austausch mit anderen Frauen, die promovieren und ein Kind haben. Ja. Und
also in der Uni damals waren Kinder einfach überhaupt nicht vorgesehen. Ich meine, deshalb konnte ich auch, ich hatte meine Examensarbeit schon abgegeben und hatte mich schon zur mündlichen Prüfung gemeldet. Und es war undenkbar, die wäre mit der Geburt zusammengefallen. Es war völlig undenkbar, sowas zu machen. Ne? Völlig. Das hätte ich machen können, als unsere Tochter zur Schule gekommen ist in Berlin. Da hätte ich das nachmachen können. Aber da habe ich so viel erlebt im Zusammenhang mit Kindern, dass ich das nicht mehr wollte. Ich habe dann Soziologie studiert, ganz neu.
Da liegt ja auch dann viel Zeit dazwischen.
Ja, weil ich wissen wollte, warum diese Gesellschaft so funktioniert, wie ich sie erlebe. War natürlich ein bisschen auch eine Illusion dabei, aber immerhin, das war die Motivation. Ich habe noch Psychologie studiert, habe ich sehr stark auch die Entwicklungspsychologie als Schwerpunkt und Familiensoziologie.
Ich denke eigentlich, wenn Sie sprechen, doch, dass Mutterschaft auch eine politische Position ist. Aber das, das hat Sie so geprägt in Ihrem Leben. Und Sie haben da aber auch immer das geschafft, nicht auf der Windelebene stehen zu bleiben, sondern den gesellschaftlichen, den politischen Charakter auch abzugewinnen.
Mhm. Naja, das war ja Ausdruck meiner Diplomarbeit auch. Ne? Da ging es ja darum, Mütter im Berufsleben und eben Mütter von Kindern, was da die Differenzen sind und Schwierigkeiten. Das war schon mein Thema. Und das war ein Novum. Also so ein Thema gab es noch nicht. Mhm. Ja, dass ich das Thema genommen habe, das hatte ja eine Entwicklung in meinen eigenen Erfahrungen. Ne? Und ich habe gemerkt, dass ich viele Vorstellungen, Wünsche hatte, die überhaupt keine Chance auf Realisierung hatten. Weil das war einfach nicht gefragt, das war nicht Thema. Wie soll ich sagen? Es war auch in manchem wirklich schwer für mich, wenn wir als Studenten, mein Mann und ich, dann zu irgendwelchen, haben wir mal eine Skifreizeit gemacht mit anderen Studenten oder haben uns auch mal in politischen Zirkeln getroffen und hatten dann unser Kind dabei. Und da habe ich immer gemerkt, das Kind existiert eigentlich gar nicht. Also das Kind wird nicht wahrgenommen. Das ist nun zufällig da mit dabei, aber eigentlich ist es, also wurde auch ganz wenig mal angesprochen oder angeguckt oder wenn die in der Gruppe gesagt haben, oh ja, und jetzt gehen wir schön was fressen, hieß es damals oft, dann gehen wir was fressen und fressen und gehen wir da in das und so, kommt doch alle mit, ne? Wir konnten nicht alle mitkommen, weil unser Kind musste irgendwann schlafen oder es war, egal, also es war nicht, und dann gab es ja die etablierten Familien, die wir nun nicht waren. Der Mann hat schon Beruf und er hat schon dafür sorgen können, dass alle Möbel da sind, die man für eine Familie braucht und eine Wohnung und ist vielleicht auch sogar ein Auto und die Frau ist zu Hause und versorgt die Kinder und macht den Braten fertig, wenn der Mann abends nach Hause kommt, damit dann alles schön ist. Und ja, also wir waren in einer Ausnahmesituation, die nicht vorgesehen war. Ne? Zum Beispiel Geburten, also das hat mich wirklich wahnsinnig geschmerzt. Also meine Erfahrung in der Frauenklinik in Tübingen, die waren wirklich, ja, ich muss leider sagen, dass ich da ganz wenig Schönes und Gutes erlebt habe. Ne? Ich kam zur Geburt mit meinem Mann in der Nacht, weil ich Blasensprung hatte und ich wusste, da muss man gleich nachgucken lassen. Und dann sind wir zu Fuß von unserem Gartenhaus da am Berg runter bis zur Uniklinik gelaufen und kamen dort an. Da hat uns eine Schwester in Empfang genommen, uns im Fahrstuhl zur Geburtsabteilung gefahren. Und dann hat sie zu mir gesagt, Sie strahlen ja so. Und da habe ich gesagt, ja, wissen Sie, ich freue mich, dass jetzt unser Kind zur Welt kommt. Und dann sagt sie, das wird Ihnen schon vergehen. Mhm. Das war der Empfang. Mhm. Und so ging es dann auch weiter, liegen gelassen in den Wehen von Studenten, bei Wehen untersucht. Und der Mann saß die ganze Nacht durch eine Wand getrennt, draußen im Flur, der durfte nicht rein. Also, wenn ich das jungen Frauen heute erzähle, das glauben die gar nicht, ne? Und die habe ich beneidet, die das anders hatten. Hm. Oh, wie habe ich die beneidet. Und dass auch der Vater dabei sein kann, um sein Kind in Empfang zu nehmen. Es war wirklich. Und dann eben das Kind gleich weg nach der Geburt. Ich wurde noch belohnt. Ich habe Note 1 gekriegt. Die haben Noten vergeben für Geburten. Note 1, weil ich nicht geschrien und getobt habe, sondern mich wahnsinnig bemüht, bei jeder Presswehe, wo dann das ganz lange gedauert hat, immer wieder mich aufrichten, immer wieder pressen, immer wieder haben sie mir Note 1 gegeben und zur Belohnung durfte ich meine Tochter ein bisschen länger im Arm halten, als sie da war. Normalerweise wäre sie sofort ins Säuglingszimmer gebracht worden. Also es war eine Belohnung, das heißt, da war ja auch irgendwas noch im Kopf, dass das vielleicht auch ganz gut sein könnte, ne?
Und dieser Klinikalltag oder dieses Nicht-Verwöhnen-Diktum, ja, das hat sich das dann war, da so drüber gerissen.
Natürlich, das war absolut. Hm. Also nicht verwöhnen, schreien lassen, ganz streng Zeiten vom Stillen einhalten, ne? Ich meine, wenn man keine Erfahrung hat, zum Teil glaubt man auch, dass das vielleicht tatsächlich gut ist, ne? Wie soll man das wissen? Hm. Und dann immer wiegen, ob es auch genug ist. Ich hatte so viel Milch, ne? Mein Mann hat immer die Milch, die ich abgepumpt habe, die hat er in die Frühgeburtenabteilung deiner Uniklinik gebracht, weil die haben dringend Muttermilch gesucht, ne? Aber die Kinder, die zum Stillen gebracht wurden, zwar eigentlich ein Stillen abgewöhnen. Also das war eine bestimmte Zeit, die war nicht lange. Und da genau nach der Stoppuhr kam die mit so einem Karren, wo die ganzen Windelpakete draufgepackt wurden und haben die Kinder von den Müttern genommen, auch wenn sie noch am Trinken waren, haben sie auf den Wagen gepackt und ins Kinderzimmer geschoben. Schlimm, ne?
Ja, schlimm.
Und ich weiß noch, wie erleichtert ich war, als ich dann in unserem Gartenhäuschen war und die Vögel haben gesungen und es war so ganz auch so zugewuchert mit großen Bäumen und es war wunderschön, ne?
Ach. War es im Frühling?
Ja, mhm. Also es war Juni, Anfang Juni. Okay. Aber das klingt jetzt so, als ob ich alles Schlechte nur mir rausgepickt hätte, aber das war nicht so, sondern diese Erfahrung waren alle Erfahrungen, die ich gemacht habe und die mir gegen meine Wünsche und meine Art aufgezwängt wurden. Und das war wirklich hart. Ja. Also es wird viel zu wenig über diese Zeit gesprochen, die so viel Härte hatte und so viel. Warum haben die Frauen sich nicht aufgelehnt und haben gesagt, ich verlange von ihnen, dass sie mir das Kind lassen, solange ich stille, ne? Und gut, wenn sie angefangen hätten zu schreien, hätte man sie wahrscheinlich festgebunden und das Kind hätte man trotzdem weggenommen. Ne?
Und das ist ja auch eine Situation, in der vielleicht die Mutter, die gerade ein paar Stunden lang Mutter ist,
ja,
das auch noch nicht so reflektiert, wie man das im Nachhinein machen kann.
Mhm.
Sie wird ja auch hereingeboren in diese Situation.
Also
und
ich
dann gibt es ja diesen Klinikalltag, der das schon so regelt.
Ja. Also ich habe darunter gelitten, muss ich wirklich sagen. Und es war keine leichte Geburt und da bin ich auch überzeugt, dass es mit den Bedingungen zusammengehangen hat, dass ich so allein gelassen war. Ich war gut vorbereitet, ich habe Kurse mit Atemübungen gemacht und Entspannungsübungen. Ich bin jeden Tag lange gelaufen in der schönen Landschaft da um Tübingen rum. Also ich war fit, ne? Ja. Mutter war nicht sehr die geeignete Frau dafür, mit ihr über Geburt zu sprechen. Also das müsste ich kurz ausführen. Meine Mutter war eine wirklich hochintelligente Frau, die aus einer sehr armen Familie kam. Und sie war immer in Schule und überall ganz hervorragend. Und die Lehrer haben gesagt, die muss unbedingt aufs Gymnasium gehen. Aber das ging nicht. Das konnte man nur, wenn man Geld hatte. Und meine Mutter hatte dann auch Ehrgeiz und sie hat dann eine Ausbildung als Buchhalterin gemacht und hatte immer die besten Zeugnisse und wurde dann als Buchhalterin, weil ihr ein gewisser Ruf vorausging, von großen Firmen angefragt, die Abschlussbuchhaltung zu machen. Ja, und als meine Mutter dann Mutter wurde, das war schon der Anfang der Nazi-Zeit, ja, 32 ist meine Schwester geboren, ich bin 35 geboren. Da wurde schon das Bild der deutschen Heldenmutter propagiert, ne? Die viele Kinder kriegt und die aber sozusagen unter dem Aspekt von einer harten Erziehung. Und ich würde nicht sagen, dass meine Mutter die harte Erziehung angenommen hat, aber sie war sehr hundertprozentig in allem, was sie gemacht hat, was sie aus Büchern gefunden hat, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Da waren diese ganzen Vorurteile schon drin. Also dass jeden zweiten Tag das Kinderbettchen mit Sagotan abgewischt werden musste wegen der Hygiene und am besten weißen Kittel anziehen und so. Aber für meine Mutter war das nicht der Punkt. Für sie war das Wichtige, sie war dann nur noch Mutter und es gab keine Möglichkeit für sie in der Zeit in ihren Beruf wiederzugehen. Das war also eigentlich ausgeschlossen. Die Mutter sollte die deutsche Mutter mit möglichst vielen Kindern sein und die Berufsarbeit wurde erschwert. Mein Vater war Ingenieur bei Daimler-Benz und meine Mutter hat eigentlich ihr Leben lang darunter gelitten, dass sie nur Mutter und Hausfrau war und nicht berufstätig. Das war für sie also ihr lebenslanger Schmerz.
Aber für ihre Mutter war... Sie ist in der Zeit Mutter geworden, als Mutterschaft von rechts besetzt wurde. Mhm. Von ganz weit rechts.
Ja, ne? Ja, also eben. Ja, ja.
Nach all den Jahren ist es wichtig, Mutterschaft auch von links zu definieren.
Mhm. Mhm. Ja. Das ist, ich habe es dann lieber konkreter. Von links ist mir zu allgemein, ne? Also ich war schon immer mit kleinen Kindern, ich bin ja immer noch eine Kinderfrau geblieben, ne? Und habe schnell Zugang zu Kindern. Und als ich selbst ein junges Mädchen war, habe ich immer gedacht, ich kriege mal 12 Kinder. Ne? Aber das war doch die Verhältnisse, sie sind nicht so frei nach Brecht. Natürlich, dass es bei einem Kind geblieben ist, was nicht gut war für meine Tochter, für unsere Tochter. Das lag an der Situation. Ne? Da war entweder noch ein Kind, als es zum ersten Mal möglich gewesen wäre, dass ich was beruflich mache oder eben einen Beruf fertig zu haben. Und das war eine Entscheidung. Ne? Aber ich will auch nicht so als Jammerfrau dastehen, die nur sozusagen bedrückende, schreckliche Sachen erzählt. Das würde auch gar nicht zu mir passen.
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Also ich habe auch ein Stück weit diesen großen Respekt vor ihrer Generation, die so viel erkämpft haben, die so aus ihren Erfahrungen immer die nach außen getragen haben, konkret geworden sind, wie sie sagen. Und ich glaube, es ist bis heute wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass es letztlich nicht lange her ist, dass dieses Gedankengut herrschte. Und ja, ich denke, dass wir heute in einer ganz anderen Situation sind, aber ich glaube, dass sich in Spuren manches auch noch erhalten hat und wir da auch aufmerksam sein müssen. Ich glaube nicht, dass es jetzt immer so weitergeht. Also es ist schon wichtig, auch aus Ihrer Erfahrung, von dieser Erfahrung zu wissen, damit wir überhaupt erkennen, was das für, ja, ich würde sagen, Spuren sind, die da noch immer lebendig sind und dass wir da nicht unaufmerksam werden. Dass wir einfach uns bewusst werden, wie groß die Errungenschaften sind und dass die auch nicht unbedingt immer bleiben.
Ja. Also was ich heute gut finde, ist, dass es junge Frauen mit Kindern selbstverständlicher im Uni-Alltag gibt. Und das ist eben ein ganz radikaler Unterschied zu damals. Wir waren so obsolet.
Die konnten das vielleicht auch gar nicht.
Nee.
Im Umgang mit Kindern.
Nee. Aber wenn ich denke, also sagen wir mal Kulturvergleich, Umgang mit Kindern, Italien, Deutschland. Also ich bin sehr oft in Italien. Ein Beispiel am Strand, da beobachte ich immer die italienischen Familien, wie es da so zugeht. Und da habe ich beobachtet, eine deutsche Frau lag auf dem Bauch und hat gelesen und ihr Sohn, der vielleicht so 6 Jahre alt war, der war im Wasser. Und der kam dann raus, wie das so ist bei Kindern, und stand dann so vor ihr und so richtig für mich die Aufforderung, irgendwas zu machen. Und da hat sie gesagt, nimm dir das Handtuch, es liegt da. Und hat weitergelesen. Und gut, es hat dem Sohn sicher nichts geschadet, aber es war klar. Und dann habe ich später mal gesehen, auch ein Junge, vielleicht ein bisschen kleiner, der kam aus dem Wasser und da saß die Familie eben mit der Nonna. Und der kam auch aus dem Wasser und die Nonna, die nimmt das Handtuch, breitet es so weit aus und rennt auf den Jungen zu und wickelt ihn ein und trägt ihn zum Familienplatz. Und gleich wurde die Tasche geöffnet mit dem Panini und die Düste. Ach, was für ein Unterschied, was für ein Unterschied. Ich meine, ich will jetzt dieser jungen Mutter, die auch lesen möchte, wirklich keinen Vorwurf machen. Ne? Der Junge konnte sich selbst abtrocknen, aber als Geste.
Na, die Mütter haben, denke ich, schon einen sehr, sehr viel präsenteren Platz in der Familie und dadurch auch in der Gesellschaft, aber der ist vielleicht auch auf eine Art sehr festgeschrieben.
In der Familie ja, in der Gesellschaft nein.
Ja.
Also das ist in Italien wirklich sehr auffällig. Die Mama zu Hause, die hat das Sagen. Ist völlig klar und da werden auch die großen Machos am Tisch bei Mama, werden die ganz klein. Ne? aber das heißt nicht, dann gibt es die ganze Barkultur in Italien, wo nur Männer sind. Und dass eine Frau sich da mal reintraut, das ist schon dann in manchen Gegenden nicht so selbstverständlich.
Naja, und jetzt aktuell mit Giorgia Meloni, eine Frau an der Spitze des Landes, die ein ganz traditionelles Mutterbild zeichnet und dadurch ganz viele Stimmen gewonnen hat, indem sie das vielleicht nicht selber lebt, aber dieses Bild zeichnet.
Ja, also da muss man, glaube ich, sich die Mühe machen, wirklich ein bisschen zu differenzieren. Ist nicht so einfach. Ich bin ja auch immer noch dabei, so rumzumachen und zu überlegen, wie eigentlich was zusammenhängt. Und ist gar nicht so einfach. Und
sieht man mit mehr Lebenserfahrung das klarer.
Ich habe da am Ende mal von meinem Aufsatz geschrieben. Ich wünsche mir Frauen, die in Würde altern, die freundlich und aufmerksam bleiben, auch wenn sie an Festigkeit und Unterscheidungskraft gewinnen. Aber was im Alter Würde verleiht, muss wohl lange vorher angelegt sein. Und bis dahin ist noch ein langer Weg.
Und das haben Sie 88 geschrieben? Ja. Würden Sie es immer noch schreiben heute?
Ja, würde ich immer noch schreiben.
Daraus lese ich als jüngere Frau auch die Aufforderung, die spätere Würde jetzt zu erkämpfen. Mhm. Ja. Aktiv zu sein, so Banden zu bilden.
Und vor allen Dingen auch der Mut, ne? Also das ist für Frauen manchmal wirklich nicht leicht, mutig zu sein.
Man muss auch mutig gegen sich selbst sein, denke ich oft.
Mhm. Ja.
Das ist nicht nur das Außen und die Gesellschaft und die anderen, sondern es ist in uns auch drin. Und
mutig gegen einen selbst heißt aber auch selbstkritisch.
Mhm. Ja.
Ja, unbedingt gehört dazu.
Vulva. Zion. Eine Sendung von Marlene Weck, Anna-Julia Seiger und Charlotte Trippold.